Spannende Patientengeschichte. Erdrutsch in der Nähe von Kurawasi und nächste Woche geht wieder die Schule los. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf eine Mission. Nachdem wir uns letzte Woche nicht gemeldet haben, wollen wir uns auf jeden Fall diese Woche wieder bei euch melden.
Ja, es kamen schon Anfragen, was ja, denn los wäre.
Bei dir auch?
Ja.
Bei mir auch?
Ja, ja. Wir haben ja gar keinen Podcast von euch gehört letzte Woche.
Ah, ja.
Es war aber eher besorgt. Also es waren ein, zwei Leute dabei, die gesagt haben, weil ich ja immer mal wieder irgendeinen Zeitungsartikel oder so auch in meinem WhatsApp-Status habe, wie es gerade in Peru ausgeht. Und dann kam eher die Frage, geht's euch noch gut? Ihr habt keinen Podcast aufgenommen. Ja, es passiert halt nicht so arg viel hier im Moment.
Naja.
Also im Land, ja.
Es passiert sehr viel, sagen wir es einfach so. Es passiert sehr viel. Aber letzte Woche waren wir so ein bisschen zwiegespalten, ob wir es machen sollen oder nicht. Wir hatten tatsächlich eine Folge aufgenommen, aber die war so politisch und die war auch so, dass wir eigentlich gedacht haben, nein, lieber nicht veröffentlichen, nochmal eine Nacht drüber schlafen. Ich glaube, es war auch besser so. Es ging um Bundeskanzler Scholz, es ging um Lieferungen von Waffen, es ging um
die Amerikaner, die guten Freunde von Europa.
Es ging um diverse Themen, die wahrscheinlich, in der Gesamtschau wahrscheinlich schon ihre Richtigkeit haben, aber im Rahmen dieses Podcastes vielleicht doch auch dann den Fokus auf einen falschen, genau, den Fokus dann falsch richten würden. Und so machen wir doch das, was wir immer machen. Wir erzählen von unserer Familie, von unserer Arbeit. Und da gibt es doch diese Woche einiges zu erzählen. Zu allererste Mal am Freitag plötzlich keine Patienten mehr.
Letzte Woche Freitag?
Jetzt gestern.
Gestern?
Keine Patienten. Also so gut wie keine Patienten.
Mhm.
Am Morgen.
Okay.
Jeder fragte sich, warum kommt niemand mehr?
Wo sind sie alle?
Wo sind sie alle, ja? Was war passiert? Unterhalb von Kurawasi, in der Nähe von Carmen, das ist so das nächste kleine Pueblo da, Richtung Brücke runter. Also unsere Podcast-Hörer, die kennen ja jetzt schon fast auswendig die Strecke nach Cusco, denn man muss ja von Kurawasi erstmal ungefähr 1000 Meter Höhe zurücklegen. Da braucht man eine halbe Stunde Serpentinenfahrt über die Berge. Dann ist man unten an der Roten Brücke. Wenn man zwar
die gleichzeitig die Grenze markiert.
Ja, wenn man ein drittes Buch gelesen hat, angekommen in Peru, der kennt diese Brücke auch. Da gibt es auch die ein oder andere Geschichte dazu. Und die Brücke ist dann der Übertritt in den nächsten Bundesstaat, also im Bundesstaat Cusco. Und auf diesem Weg darunter, da gab es einen Erdrutsch.
Mhm.
Also, ich weiß nicht, nennt man wahrscheinlich eher Schlammlawine, denke ich, wenn so ein Bergfluss.
Waiko heißt es hier.
Waiko heißt, ja. Aber es gibt kein deutsches Wort dafür. Irgendwie ein Waiko ist, wenn irgendwo ein Wasserbach herniederbricht, wegen den vielen Regenmassen, und Schlammgeröll mitnimmt. Also eine Schlammlawine wahrscheinlich. Ja, so.
Du bist schon Erdrutsch, oder?
Also ein Erdrutsch würde ich ja anders definieren. Das ist ja dann so aufgeweicht der Boden, der halt dann der Hang abrutscht. Also. Aber das war ja so, dass diese Wassermassen diese ganzen Geröllbrocken mitgebracht haben.
Das ist, glaube ich, eine sogenannte Mure, oder?
Aha. Da kommen wir dem Wort schon näher.
Wenn es mit Steinen voll ist.
Ja, ja. Und oder? Die Mure, wenn das denn so ist, die hat dann also den Weg blockiert. Dieses Mal waren es also nicht die Streikenden, denn die hatten eine Woche zuvor in der Nähe von Limatambo einen Erdrutsch künstlich herbeigeführt, damit eben keiner durchkommt. Und Leute, ich meine, das ist alles so ein bisschen witzig und so und man denkt, die spinnen und so, aber es ist auch gefährlich. Also muss man dazu sagen, es gab leider sehr, sehr viele Toten. Nicht nur wegen Polizeigewalt, sondern es gab jetzt in den letzten Wochen zunehmend Todesfälle von Kindern, von Verletzten, weil eben die Straßen zu den Krankenhäusern nicht mehr passierbar sind. Zu den wenigen Krankenhäusern, zu den schlechten Krankenhäusern, die es überhaupt gibt. Aber selbst da hat man dann vielerorts die Leute gar nicht mehr hingebracht, weil ja riesige Berge mit Geröll und so auf die Straßen gekippt wurden und wir haben ja schon über die ein oder andere Straßensperre hier geredet. Also alles in allem für schwerkranke Personen eine lebensgefährliche Situation.
Ja, ja. Die anhält.
Also die anhält, immer ja. Noch nicht also der Kongress hat ja erneut abgelehnt, die Wahlen vorzuziehen, auch wenn die Präsidentin inzwischen gesagt hat, Ende des Jahres geht ihre Amtszeit zu Ende. Das finde ich schon mal mutig. Mal sehen, ob sie das auch macht. Aber die Unruhen halten an und sie halten so lange an, wie noch nie, seit wir hier sind. Also wir reden jetzt hier vom zweiten Monat Krawalle und
Und auch
massive
noch schon
Krawalle.
lange nicht mehr so gewesen in Peru, also schon mehrere Jahre.
Ja. Mit verbunden damit natürlich riesige Probleme bei der Versorgung, die Versorgung der Sicherheit, gerade in den Städten, auch aber hier auf dem Land ist katastrophal. Also wir haben letzte Woche, an einem Tag gab es noch rationiert Sprit, da war ich Gott sei Dank noch tanken, und dann gab es tagelang gar keinen Sprit mehr. Dann gab es Sprit an der einen Tankstelle für 35 Soll, bei der anderen für 22 Soll. Also jeder versucht dann, sobald er dann doch irgendwo noch einen Tropfen Benzin oder irgendwas hat, groß Kasse zu machen. Das ist nicht lustig. Wir haben Reserven für Gas, zum Glück. Wir haben jetzt noch eine volle Gasflasche da stehen als Reserve zum Kochen. Und wir haben am Grill noch eine halbvolle stehen. Aber das Gas ist hier in den Bergen schon seit mindestens 2 Wochen ausgegangen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, hier Gas zu kaufen. Und da wir in die Städte nicht kommen, können wir es uns halt auch nicht in der Stadt dann mitnehmen. So. Bis unsere letzten Gasreserven aufgebraucht sind, wird hoffentlich wieder ein Gaslaster hier durchfahren und Lieferung abgeben. Es ist ja so, dass immer wieder mal, wo auch, warum auch immer, vielleicht weil es regnet oder weil die Streikenden halt dann doch mal irgendwie mal ein, 2 Tage die Blockaden zur Seite räumen, ist dann eine Passage möglich. Dann sieht man mal wieder so einen Zug von 20, 30 LKWs, die den halben Tag dann hier durch den Ort ziehen und dann plötzlich wieder Panamerikaner leer, kannst du Fußball spielen, nichts mehr los. Es rollt kein großer Verkehr hier, obwohl wir die Hauptstraße sozusagen haben von Peru. Die meisten Güter laufen hier über die Panamerikaner. Ja, Lena, ganz spannender Fall am Donnerstag. Morgen saß mal wieder in meinem Konsultorium, ging auch mal wieder die Tür auf, eine Krankenschwester rein, kommen Sie bitte zum Dr. John, Dr. John, so nennen Sie den, John Lantig, der ist zwar kein Arzt, aber er ist halt ein Ultraschall-Spezialist und wird dann deswegen von denen als Dr. John bezeichnet. Und der hatte eine Patientin da liegen, 36 Jahre oder Mitte 30. Eine Herzfrequenz von 140, völlig arrhythmisch, massive Veränderungen im Herz, der ganze Körper vollgelaufen mit Wasser, 15, 20 Liter Wasser an Bord, kurzatmig, lebensbedrohlicher Zustand. Sie ist sofort auf die Intensivstation übernommen und dann die Therapie eingeleitet. Was war's? Was schätze?
Ich
Weißt du es?
weiß es doch
Ah,
schon
du weißt, ich habe
erzählt,
sie
ja,
schon
ja. Und ich
erzählt.
höre dir aber gerne wieder zu. Ich liebe ja
Also,
Arztgeschichten.
ja. Naja, es war eine thyrotoxische Krise. Die hatte eine Überfunktion, eine bekannte Überfunktion der Schilddrüse und hatte aber die Medikamente nicht mehr eingenommen. Schon Wochen, na, um genau zu sein, monatelang.
Ups.
Das hat sich dann alles so ein bisschen aufgeschaukelt. Und warum auch immer, was jetzt der Grund war, warum das dann so eskaliert ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es war so, dass es dann innerhalb von einer Woche zu einer extremen Verschlechterung kam, massive Wassereinlagerung, eben eine völlig instabile Herzfrequenz. Also das war schon so mal 150, mal 130, mal 100, mal 86, dann mal wieder 140 und die ganze Zeit arrhythmisch, also kein Sinusrhythmus für die Mediziner unter euch, sondern wirklich einen komplett arrhythmischen Schlag und dabei ging sie auch wirklich sehr dreckig. Ist total beeindruckend, Medikamenten, also Labor abgenommen, so medikamentöse Therapie eingeleitet, Beta-Blocker, Furosemid und Thiamisol, um die Überfunktion zu blocken. Und innerhalb von kürzester Zeit. Auch noch eine Antibiose dazu, genau, weil sie hat inzwischen ein Erysipel am Bein entwickelt oder eine Dermatitis, muss man eigentlich sagen. Eine flächige Entzündung der Haut. Ich denke, durch diese Wassereinlagerung, weil es gab keinen Eintritt, also kein Wunder, wo man jetzt gesagt hätte, das ist die Ursache, dass sich da jetzt so flächig eine Entzündung ausbreitet, sondern es war einfach ein massiv geschwollenes Bein. Übrigens keine Thrombose für die, die jetzt gerade vielleicht denken, könnte es vielleicht auch eine Thrombose. Nein, wir haben auch ausgeschlossen. Aber nichtsdestotrotz, das Schlimme daran war, an der Weilers, 5 Stunden entfernt, nächstes Krankenhaus. Also 5 Stunden von uns entfernt, war ihr nächstes Krankenhaus. Keine Behandlung. Sie machen sich auf den Weg zu die Hospiz zwischen an der Weilers und der Hauptstadt Abancay. Eine Katastrophenstraße. Ich sag's euch, Freunde, wenn ihr mal hier seid, die Panamericana macht dort eine Serpentinestraße zwischen Abancay und Anderweilers, da wird es dir selbst beim Fahren schlecht. Also ich meine, wenn du der Fahrer bist. Das ist also unfassbar. Eine kurvige Strecke. Ja, mittendrin kein Weiterkommen, Straße weggebuddelt. Streikende einfach ein Loch gemacht, also weggebaggert, weggemacht. Also haben sie es uns berichtet, ich habe es natürlich nicht gesehen, ich war ja nicht dort, aber die müssen da einen ganzen Abschnitt einfach komplett zerstört haben, Loch gegraben haben, damit kein Auto, kein Laster von der einen Seite auf die andere Seite rüberkommt. Mit dem Resultat, dass sie also in diesem lebensbedrohlichen Zustand 1 Stunde zu Fuß nach Abancay laufen musste, um dann in Abancay mit dem nächsten Taxi 90 Minuten zu uns zu fahren. Und dann kam sie morgens eben hier in diesem wirklich lebensbedrohlichen Zustand an. Und wenn die Hirnfrequenz in Ruhe von 140, 150 hatte, dann hatte die bei Belastung eine Herzfrequenz vielleicht von 180 oder 200. Also die war wirklich akut gefährdet. Dieses Leben war akut gefährdet. Und wenn die nicht so jung gewesen wäre, mit einer gewissen Toleranz, die ja junge Menschen dann auch mitbringen, wäre die mit Sicherheit auf der Strecke geblieben. Katastrophe, gell? Aber sie hat es überlebt und innerhalb von einem Tag medikamentöse Behandlung und das ist, wie wenn du einen Schalter anschaltest, topfit sie wieder heim. Jetzt bleibt sie erstmal da, muss nur noch gucken.
Hat sie das Wasser auch wieder komplett ausgeschieden?
Nicht komplett. Also muss ja erst mobilisiert werden, aber die war natürlich sehr hoch, also das ist sehr hoch, 1-2 Liter negativ bilanziert, also muss man langsam das Wasser entziehen dem Körper. Aber natürlich mit Elektrolytkontrolle und so und hat auch Kalium gebraucht und Elektrolyte zum Stabilisieren und so. Aber was ich sagen will, ist, das war schon wirklich beeindruckend, weil die wird als geheilt entlassen oder als eingestellt, therapeutisch eingestellt, nach Hause entlassen werden. Ja? Diese Überfunktion der Schilddrüse kann man behandeln. Die wäre aber beinahe gestorben, wegen einer Behandlung, einer fehlenden Behandlung. Also einfach nur, weil jetzt gerade gestreikt wird, weil man halt die Medikamente nicht hat, weil man halt jetzt gerade nicht durchkommt, hätte die um ein Haar ihr Leben verloren mit einer Erkrankung, die man ganz gut in den Griff bekommt. Und wie man ja sieht, innerhalb von 24 Stunden, Schalter an, Schalter aus, sofort diese Krise beendet und jemand dann auch wieder lebensfähig ist. Und einfach stetig darauf achten muss, dass er halt seine Medikamente nimmt.
Und weiß man, warum die ihre Medikamente nicht genommen hat? Ist sie nicht drangekommen wegen den Streiks? Oder?
Nein, so weit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil im Oktober waren ja noch keine Streiks.
Okay.
Meistens ist es mangelnde Bildung. Da nimmt man das, dann geht es einem gut, und dann ist die Packung leer. Der Arzt hat zwar gesagt, nimm es weiter, kauft er dann die nächste Packung. Ja. Dann haben wir hier kein Hausarztsystem. Das heißt, wahrscheinlich in Deutschland würde sie alle 3 Monate beim Hausarzt vorstellig werden und automatisch wieder ihr Rezept für die nächsten 3 Monate bekommen. Das gibt es hier nicht. Also müsste sie selber jetzt zur Apotheke laufen mit dem alten Rezept, müsste sich die neuen Medikamente kaufen. Vielleicht hat sie auch mal wieder kein Geld. Meistens ist es so, ich sehe ja ganz oft auch in der Urologie Wiederholungstäter, die kommen, die waren vor einem halben Jahr da, die waren vor einem Jahr da, die haben Tamsulosin verschrieben bekommen, ein Medikament, das die Blase beziehungsweise die Prostata entspannt, sagen wir mal, dass man eben wieder besser Wasser lassen kann, dann fragst du sie, dann erzählen sie dir genau die gleiche Geschichte wie vor einem halben Jahr, es geht mir schlecht, muss oft auf die Toilette, strahle ich schwach und so weiter. Und dann fragst du, ja, wie war es denn, als sie die Tabletten genommen haben? Ja, super, war alles gut. Ja, warum haben sie sie nicht mitgenommen? Ja, weitergenommen? Ja, sind halt leer. Aber ich habe ihnen doch gesagt, sie sollen sie täglich nehmen. Ah, Doktor, ja, aber, und dann gibt es immer einen Grund, ja? So. Es ist halt so. Und du kannst den Leuten das auch sagen, nehmen sie das täglich. Dieses Konzept existiert irgendwie nicht. Das Beste, die beste Therapie hier im Land ist praktisch immer
operieren.
Infusion.
Ach so.
Ja, also, ja gut, operieren sowieso. Also die beste, genau, die beste Therapie ist tatsächlich die Operation. Da bist du dann wirklich ein guter Arzt. Aber wenn du jetzt, wenn wir jetzt nur von der medikamentösen Therapie sprechen, dann ist es irgendwas IV, also irgendwie Hauptsache eine Nadel gelegt. Wenn du dann einen Schritt weiter runter gehst, dann ist es also eine Spritze.
Und dann Vitaminas.
Und dann ist es halt, ja, und dann kommen erst die Tabletten und dann auch am besten mit Ansage, bis wann man dann geheilt ist. Aber es gibt halt chronische Erkrankungen, wie jetzt die Prostatavergrößerung oder Bluthochdruck. Das sind chronische, dieses Konzept haben die gar nicht, dass man chronisch was nimmt oder nehmen muss, ja. Ich habe euch ja, also in einer der alten Folgen erzählt von einem Mann, das war im August eine Folge, der in einem anderen Krankenhaus war und ein phonisches Gangren hatte, also eine Faszitis, eine nekrotisierende Faszitis, ein lebensbedrohlicher Zustand, in dem er da kam. Wir haben ihn ja sofort operiert, mussten große Teile der Haut entfernen und naja, wochenlang, ich glaube 13, 14 Operationen. Grund war ein schlecht eingestellter Diabetes. Und jetzt kommt er wieder, um das Stoma zurückzulegen und hat erhöhte Blutzuckerwerte. Ja, und warum? Er hat seit 14 Tagen kein Insulin gespritzt. Weil er kein Insulin mehr hat. Und du denkst nur, mein Lieber, du bist es fast gestorben. Ja? Du hast es doch jetzt mitgekriegt und guck mal einfach die Hose runter und guck mal, was da noch übrig ist. Also, wir haben jetzt wochenlang um dein Leben gekämpft. Und jetzt bist du wieder gesund, aber er hat das Konzept irgendwie, hey, ich bin doch jetzt wieder so fit, ja? Nein, du hast Diabetes, insulinpflichtiger Diabetes, dein Zucker ist schlecht eingestellt und du musst, ja, warum haben sie es nicht gekauft? Wegen Paro. Klar, jetzt ist gerade die Phase. Mag sein, ich will ihm jetzt auch gar nicht Unrecht tun. Wegen dem Paro hätte er das Insulin nicht kaufen können. Wenn es so ist, ist es tragisch. Und trotzdem neigt man dann dazu, gerade solche chronischen Erkrankungen, die nicht wehtun, Bluthochdruck, Zucker und so weiter, da halt einfach so schleifen zu lassen. Ja? Nicht so einfach. Aber Lena,
Die
das war
Patienten
jetzt.
gibt es in Deutschland übrigens auch, gell?
Nein.
Naja.
Nein. Also ist mir jetzt nicht bekannt. Sind mir keine bekannt. Sogar so. Ja, Lena, ich habe jetzt ziemlich viel aus der Klinik erzählt und ich habe ja sogar noch mehr aus der Klinik.
Ja, du.
Aber ich erzähle ja jetzt.
Die Klinik ist der einzige Ort, wo noch was los ist hier.
Jetzt wärst du ja erstmal dran.
Jetzt bin ich erstmal dran.
Ja.
Ja. Also, ich habe vorhin spaßhalber zu Benny gesagt, eigentlich könnten wir die vorletzte Folge, also nicht von letzter Woche, sondern der Woche davor, einfach nochmal machen, weil im Prinzip hat sich bei mir nicht viel getan. Ja, die Kinder haben ja nach wie vor Ferien gemacht, einfach. Jetzt am Montag starten sie wieder. Die Schule hier geht ja offiziell erst am 1. März los, was aber bedeuten würde für unsere Kinder, dass sie irgendwie 10 oder 11 Wochen Sommerferien hätten. Also, hier sind ja gerade die großen Sommerferien. Das ist schon arg lange und das ist selbst für Kinder, die gerne Ferien haben, als mühsam. Und hat jetzt schon auch so Auswüchse gehabt, dass das ein oder andere unserer Kinder auch schon freiwillig sich an den Schreibtisch gesetzt hat und Schularbeiten gemacht hat, beziehungsweise mal das Zimmer ausgemistet und so Sachen, wo man halt mal länger Zeit für braucht. Und die Schule bietet es praktisch an, dass der Salon International, also da, wo die Missionarskinder zusätzlich ihr
Der
Material
sogenannte
machen,
Deutschraum.
ja, er ist jetzt nicht mehr Deutschraum,
Ja,
weil
ich
jetzt
weiß,
auch,
aber wir haben es immer mal
genau,
Deutschraum genannt hier im Podcast.
genau, der sogenannte Deutschraum, der jetzt umbenannt wurde, weil noch andere Nationalitäten dazu kamen, die bieten eben an, dass man da schon ab Februar die Kinder dann hingeben kann. Mit dem Resultat, dass unsere Kinder jetzt eben ab nächsten Montag wieder ein bisschen Schule zumindest machen. Also ich habe mir jetzt mal vorgenommen, so von 9 bis 12. Dann haben sie 3 Stunden am Tag, wo sie was machen. Genau, ich denke, das ist auch ausreichend. Unsere Mila wird ja auch schon anfangen da jetzt. Die kommt jetzt in die 2. Klasse. Ab der 2. Klasse haben sie dann dort auch Deutschmaterial, was sie bearbeiten. Genau, und ich denke, für den Anfang reichen da 3 Stunden. Und ich glaube, sie freuen sich alle schon. Also es ist dann mal wieder so ein bisschen auch Ordnung im System. Es ist nicht mehr dieses Rumgelümmel morgens, dass einer irgendwie, es gibt ja zwei unserer Kinder, die stehen sehr zuverlässig früh auf und der Rest tröpfelt dann so bis so 10, 10:30, 11, 11 noch ein.
In den Ferien.
In den Ferien. Und dann gibt es irgendwie, dann will derjenige oder diejenige um 11 noch frühstücken, aber eigentlich gibt es um 1 schon wieder Mittagessen und so weiter. Das werden wir dann nicht mehr haben nächste Woche. Wird bestimmt für unseren Jonas herausfordernd, wenn er dann vormittags alleine ist, die nächsten 4 Wochen. Oder drei Wochen sind es ja nur.
Ich glaube, das wird Jonas, ich glaube, es wird für dich herausfordernd.
Ja, ich habe mir schon überlegt. Aber das Gute ist, ich habe ja noch, habe mir überlegt, ich habe von der Mila noch ganz viel Vorschulmaterial. Was die hatte, und das kann ich eigentlich auch mit dem Jonas machen, der kommt jetzt in die Vorschule. Und das ist eigentlich auch immer schön. Für mich ist das eine ganz wertvolle Zeit, auch wenn man mal so das ein oder andere Kind einzeln für sich hat, kann man doch ein bisschen intensiver auch Zeit verbringen. Und es soll wohl auch die Schulzeiten angepasst werden. Im letzten Schuljahr oder die letzten Schuljahre war es so, dass die Kindergartenkinder hatten immer von 8 bis 12:30 und die Schulkinder von 8 bis 10:50. Sodass immer so 20 Minuten dazwischen waren zwischen Jonas abholen und den Rest abholen. Mit dem Ergebnis, dass ich halt eigentlich immer 20 Minuten mit dem Jonas dann Zeit hatte. Wir sind also noch schnell was einkaufen gegangen oder haben im Auto gequatscht oder haben uns zusammen was angeschaut auf dem Handy oder so. Und jetzt soll es wohl so angepasst werden, dass alle gleichzeitig aushaben. Habe ich zumindest gehört. Was schön ist, natürlich praktischer, aber irgendwie fand ich das immer ganz toll, da mit dem Jonas dann nochmal so eine Einzelzeit zu haben, weil gerade in so einer großen Familie ist das schon, wir machen das schon absichtlich auch, dass wir uns immer wieder eins der Kinder schnappen und was gezielt alleine machen. Mhm. Aber wenn das so natürlich passiert, ist es natürlich noch schöner. Genau, also ich freue mich schon auch auf die nächsten Wochen jetzt mit ihm. Genau, habe auch einiges noch zum Vorbereiten und zum Organisieren und so, wo man doch auch mal ein bisschen Zeit braucht, wo er nicht ständig jemand anquatscht, wie gut es funktionieren wird, wenn nur der Jonas daheim ist, weiß ich nicht. Aber ja, also ab nächster Woche sollte wieder etwas Rhythmus und Routine einkehren. Das heißt, wir werden heute mal noch die Ranzen packen und die Mäppchen richten und so weiter. Genau, sehr unspektakulär, aber muss auch gemacht werden. Und dann mal gucken, wie es dann losgeht.
Also die Kinder waren aber auch so ein bisschen jetzt in der Zeit, wo keine Schule war, so ein bisschen auch auf dieser Einstellung, ja, Homeschooling wäre eigentlich auch ganz nett, ne?
Ja, grundsätzlich, also die fanden das ja nicht verkehrt und ja, aber ich…
Vielleicht nächstes Jahr.
Ja.
Lena, die nächste Pandemie kommt.
In der nächsten Pandemie dann, ja, genau. Naja, ja.
Ja, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Also, ich glaube, es tut allen gut, wenn man wieder ein bisschen Rhythmus drin ist, nicht nur den Kindern. Ich bin ja immer so ein bisschen außen vor, weil für mich gibt es jeden Tag irgendwie Rhythmus. Also, ich liebe das einfach, früh morgens aufzustehen und dann den Tag auch zu starten und auf die Arbeit zu gehen und meine Arbeit zu machen. Aber ich glaube, es gibt auch andere Herangehensweisen, nur ich fühle mich dann immer, wenn ich zu spät aufstehe, beziehungsweise wenn ich dann am Tag nichts geschafft habe, irgendwie ist das so vergeudete Zeit. Aber, das muss ich ja dazu sagen, Lena, vor 2 Wochen habe ich ja seit langem mal wieder, wahrscheinlich seit 10 Jahren, über 10 Jahren, mal wieder angefangen, was zu spielen.
Oh ja, wir haben Karten gespielt. Ja.
Wie kam es dazu?
Wie es dazu kam, ich habe dich dazu genötigt.
Ja, warum? Warum hast du überhaupt Anspruch darauf, mich zu nötigen?
Naja, also vielleicht fangen wir ganz woanders an. Wir haben in Deutschland bei einem Vortrag ein Spiel geschenkt bekommen.
Für uns fangen wir doch noch weiter vorne an. Als wir noch in Deutschland gelebt haben, gab es Mittwochabends immer
ihr Abend.
Für Papa und Mama.
Ja, da war halt auch noch schön. Die Britta da.
Die Britta war da und die Kinder waren versorgt und wir sind regelmäßig jeden Mittwoch
ausgegangen
oder auf Tour gegangen. Also meistens waren wir tatsächlich gemeinsam was essen und manchmal sind wir auch einfach nur in den Odenwald gefahren. Aber es war, ich erinnere mich gerne an die Zeit mit dir.
Ja.
Und es war so unser Abend, gemeinsam so ein bisschen das Leben besprechen, Gedanken austauschen, ab und zu auch mal was planen. Aber der Fokus war nicht so primär die Woche zu planen. Es war mehr so Zeit miteinander, Qualitätszeit miteinander zu haben. Mhm,
ohne so. Unterbrechung.
Und das ist dann die letzten 3 Jahre doch ein bisschen untergegangen.
Ja, oder die letzten 4. Ich glaube, das Jahr 2019, da war auch schon nicht mehr arg viel los mit abends noch einzelne Termine für uns privat. Naja, ja, genau. Und jetzt haben wir gesagt, komm, lass uns da mal wieder uns mehr Mühe geben.
Also es fängt ja immer damit an, dass man sich fest in den Kalender schreibt. Ja, genau. Das ist ja immer der erste Schritt. Also Timeboxing, Mittwochabend, 19 Uhr, tut mir leid, habe ich keine Zeit für eine Besprechung, auch nicht für sonstige Veranstaltungen. Da habe ich schon was vor.
Mhm, genau. Der Slot ist schon belegt mit Lena. Ja, und dann steht man hier halt vor dieser Herausforderung.
Was tun?
Was tun, ja. Also Kodawasi bietet jetzt nicht so ein reichhaltiges Angebot an Freizeitaktivitäten. Also so kaum bis keins. Dann haben wir auch keinen Babysitter. Was Weggehen dann auch ein bisschen erschwert, beziehungsweise unmöglich macht. Also gibt es nicht mehr so arg viele Optionen. Dann haben wir alles mögliche überlegt, was können wir denn tun? Und in der Mangelung an Alternativen habe ich gesagt, komm, wir spielen mal dieses Spiel eben, das wir geschenkt bekommen haben, das die Kinder total abfeiern und keiner weiß, wie man es ausspricht. Aber so ein Kartenspiel.
Wie heißt es?
Eben, Skicho, keine Ahnung. Ja. Tolles Kartenspiel, wirklich, macht mega Laune. Und der Benni hat ja immer keinen Bock drauf, aber der Benni ist ja höchst kompetitiv. Das heißt, wenn man ihn mal dazu kriegt, dann kann er dann auch nicht aufhören. Und an dem Punkt muss man halt ihn bekommen und dann macht das Ganze auch Spaß.
Naja, ich sag mal so, was mich da meistens reizt, ist, ein System zu entwickeln, das die anderen schlägt.
Ja.
Wenn ich das dann aber auch erreicht habe, dann macht es auch irgendwie keinen Spaß mehr.
Dann also, auch zum nächsten Spiel.
Ja, dann zur nächsten Arbeit lieber. Also Spielen ist empfinde ich die meiste Zeit einfach als Zeitverschwendung, genauso wie Puzzeln.
Ich finde es total, ich liebe es spiele einfach, bewusst was, mit meinen Kindern.
Ich bin eher, also was mir zum Beispiel sehr viel Spaß gemacht hat, Lena, sehr, sehr viel Spaß in meiner Jugendzeit. Und was ich so ein bisschen vermisse, aber ja, es gibt einfach keine Möglichkeit mehr dazu. Wahrscheinlich gäbe es eine Möglichkeit dazu, wenn ich mich drum kümmern würde. Aber was ich meine Kindheit ganz gerne gemacht habe, das ist
gebaut.
Gedrechselt.
Gedrechselt.
Oh.
Ja.
Arbeiten, überhaupt arbeiten mit Holz. Ich habe auch mal Lautsprecherboxen selber gebaut und so weiter.
Ja, schon aber, mal ein Haus gebaut, ich muss nur mal sagen.
Ja, das kam dann schon. Später. Das kam dann später. Aber diese Holzarbeiten, oh, ehrlich. Ja. Und auch Henne, falls du mal das hörst, mit dir zusammen bei unserem Haus, diese ganzen Holzarbeiten am Dach und diese Verkleidungen und die ganzen Fensterbänke, den Eichenparkett und so, die Treppe abschleifen, also die Eichentreppe und so, ganz viel Spaß dabei gehabt, wirklich ganz viel Spaß. Und da kann ich mich dann auch so richtig motivieren, über meine Grenzen zu gehen, auch wenn ich keinen Bock oder keine Zeit mehr habe oder keine Lust mehr habe oder keine Kraft mehr habe, denn man sieht ja dann hinterher was, dann hast du es in der Hand, dann weißt du, das habe ich jetzt geschafft. Und ja, bei einem Puzzle ist das halt überschaubar und bei Kartenspielen schon zweimal. Das wird dann halt wieder in den Schrank geräumt und dann ist es halt so. Naja, es wird ja besser. Also man muss ja das dazu sagen, denn ich habe ja jetzt auch gelernt, dass Gen Z, also die junge Generation, sehr viel bondet über Computerspiele. Überhaupt spiele, sodass ich also mich letzte Woche dazu bereit erklärt habe, mit meinen Kindern Mario Kart zu spielen.
Oh, das fanden sie toll, hä?
Ja, das da wollten sie jetzt diese Woche gleich wiederholen, aber ich denke, man muss ja immer aufpassen, dass da keine Regelmäßigkeit draus entsteht. was natürlich zu einem völligen Desaster meinerseits geführt hat. Denn weiß ich, wie man diese blöden Knöpfe da drückt. Also, völlig. Das ist nicht meine Welt, ja. Meine Kinder rasen da in diesem Autorennen irgendwie permanent vorne raus. Papa, wir haben dich schon mal überholt. Also
überrundet,
ja. Ja, danke, Freunde, auch, ja. Das ganze Spiel hat 3 Runden und ich habe noch nicht mal die 2. Runde fertig. Da seid ihr schon im Ziel. Also, ja, eben anderes Thema. Aber nichtsdestotrotz, Lena, ab und zu lasse ich mich ja dann auch darauf ein und es macht ja dann auch hin und wieder
sich
auch,
zu beschäftigen.
Nein, macht ja ab und zu auch mal Spaß. Ja, Wir sind kurz davor, Lena, den nächsten Container hier zu bekommen.
Oh ja.
Der ist schon in Lima.
Mit was?
Ja, und das will ich gerade sagen. Da ist eine Riesenspende drin, habe ich gehört. Mit Computern.
Ah, stimmt, habe ich auch gehört.
Computern und ein Computer-Lehrprogramm, da bin ich mal richtig gespannt, das individualisiertes Lernen ermöglichen soll. Ich bin mal gespannt, ob das kommt, ob das auch in der Schule umgesetzt wird. Ich glaube, das hat wirklich Potenzial und das wäre mit Abstand weit und breit, glaube ich, das einzige Modell oder die einzige Schule, Modellschule, die das anbieten würde, anbieten könnte. Naja, wir werden sehen. Diese Woche bin ich so ein bisschen vom Glauben abgefallen, Schatz.
Ups.
Jetzt muss ich aber erst einen Kaffee trinken. Du erinnerst dich ja noch an den einen oder anderen Podcast meinerseits, unsererseits, aber auch zu der Zeit, wo ich noch alleine gemacht habe, war das da auch schon Thema. Ich muss ja hier in Peru meine Approbation nochmal erwerben als Arzt, indem ich das peruanische medizinische Staatsexamen nochmal auf Spanisch schreibe.
Yep.
Das war ein Riesenthema. Das war alles irgendwie anders geplant. Zu dem Zeitpunkt, als wir hier nach Peru ausgereist sind und als wir hier die ersten Schritte im Land gemacht haben, war das noch nicht so. Also ich bin ganz fest mit der Annahme hergekommen, dass meine deutschen Papiere hier in Peru anerkannt werden und dass es dann keine weiteren Prüfungen bedarf, um hier als Facharzt arbeiten zu dürfen. Dass da viel Papierkram auf uns wartet, Übersetzungsarbeit und so weiter, das war alles klar, aber keine Prüfung. Na. Und dann kam im März irgendwie der große Hammer. März 21, ja, alle müssen Prüfung schreiben. Staat hat jetzt beschlossen, keiner kriegt mehr Lizenzen. Alle müssen das medizinische Staatsexamen schreiben, habe ich ja auch gemacht. Und ich habe es ja damals auch
bestanden.
Bestanden. Tolle Geschichte, die sich ebenfalls in unserem Buch Angekommen in Peru befindet. Und es war wirklich so ein kleines Wunder für mich, aber vielleicht eher ein großes. So, 2023, 2 Jahre später, große Krawalle in Peru. War es das? Ist es die faulheit der Bürokratie? Ich weiß es nicht, an was es liegt. Ist es vielleicht mangelnde Ärzteschaft? Sind es vielleicht die über 600 toten Ärzte durch die Pandemie und man muss jetzt irgendwie den Stock wieder auffüllen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall höre ich dieser Tage, die Prüfung ist ausgesetzt. Man muss keine Prüfung mehr schreiben. Man kann keine Prüfung mehr schreiben. Man kann aber trotzdem weiterhin Arzt werden.
Das ist meine Chance.
Es ist doch nicht zu fassen, oder? Und dieser Tage, letzte Woche, unsere Ärzte, die erste Ärztin aus unserem Equipo, aus unserem Team, hat jetzt ihre Zulassung in Peru bekommen, ohne dafür eine Prüfung bestehen zu müssen. Es ist unfassbar. Naja, es zeigt mir nur, wie willkürlich so vieles in diesem Land einfach gehandelt wird und gehandhabt wird. Also es ist einfach, man schüttelt da nur den Kopf, ja. Also bis vor 4 Wochen musste jeder Arzt, der hier arbeiten will, noch, also die letzten 2 Jahre, ein Examen schreiben. Und jetzt, mir nix, dir nix, stellt man dann fest, wir können es jetzt nicht mehr anbieten, also kriegen alle wieder ihre Lizenzen. Gut für alle Missionare. Großer Aufruf. Wenn du Gynäkologe bist oder du bist Allgemeinmediziner oder du bist vielleicht auch Urologe und du überlegst dir oder Chirurg und du überlegst dir in die Mission zu gehen, bewirb dich unbedingt bei Dios Visuyana. So günstig wie heute waren die Chancen noch nie. Du bekommst deine Lizenz auch ohne Prüfung. Du musst dich nur beeilen. Keiner weiß, wie lange dieses Fenster noch offen ist. Also nichts wie ran. Nein, also es kann natürlich sein, dass es wieder wochenlang, monatelang oder vielleicht auch jahrelang jetzt wieder zu dieser Änderung, Gesetzesänderung kommt. Keiner weiß es so recht. Kann auch sein, dass in wenigen Wochen schon wieder Prüfung geschrieben werden muss. Aber es ist doch auch irgendwie absurd. Nichtsdestotrotz, ich sehe das als ein Privileg, ein Vorrecht, dass ich das bestanden habe. Und ich dachte mir dann hinterher, mein größter Benefit war jetzt nicht diese bestandene Prüfung, sondern eine tolle Geschichte für unser Buch. Also damit kann ich mich dann am meisten motivieren, dass es eine tolle Geschichte ist, auch eine Lebensgeschichte, die mich weitergebracht hat. Dass ich da über das Fachliche hinaus was gelernt habe für mein Leben, das ist für mich der eigentliche Wert. Und ansonsten muss man sagen, ist es einfach für die Katz gewesen. Ja. Lina,
ja.
Ich würde dir dich ja bitten, hier weiterzumachen. Aber ich habe so ein bisschen den Verdacht.
Dass ich nicht so viel zu sagen habe?
Nein, dass du sehr viel zu sagen hast, aber es irgendwie nicht so viele Geschichten gibt.
Ja. Ja.
Wir sollten vielleicht mal eine neue Rubrik im Podcast einführen. Ja. Die Lenas
Lebensweisheit.
Lebensweisheit.
Genau. Genau.
Ja. Mhm. Was denkst du?
Ja, ja.
Fangen wir heute mit der ersten Session an.
Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann ist es manchmal besser, die Klappe zu halten.
Okay.
Oder wenn du überhaupt nichts zu sagen hast. Ja.
Da fällt mir jetzt gerade ein Witz ein, den ich gehört habe, während die Tage Gäste da. Erinnerst du dich noch an den europäischen Himmel und die europäische Hölle?
Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege.
Ich fand es auf jeden Fall witzig.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es alle witzig finden, aber was ist der europäische Himmel?
Ein französischer Koch, ein italienischer Liebhaber, ein Schweizer Banker, ein deutscher Polizist.
Nein, ein deutscher Ingenieur.
Ein deutscher Ingenieur, ein englischer Polizist.
Genau. Was ist die europäische Hölle? Ein deutscher Polizist.
Ein deutscher Polizist, ein englischer Koch.
Ein englischer, genau. Ein französischer Ingenieur, ein italienischer Banker und ein Schweizer Liebhaber. Naja, also wir wollen niemanden diskriminieren.
Nein.
Wenn ihr aus der Schweiz kommt oder sonst irgendwas, das sind alles Vorurteile, aber vielleicht ist ja doch was dabei. Ich habe gestern mit einem Schweizer aus unserem Team eine große Operation durchgeführt, Lena. Mhm. 4,5 Stunden waren es, glaube ich. Wir haben eine Niere, Nierentumor und einen Harnleiter rausgemacht. Dabei habe ich einen Residente mitgenommen. Also ich habe jetzt gerade jemanden von der Universität Cayetano. 2 Monate wird er mich begleiten, wird hier bei uns lernen, ist zur Weiterbildung da. Und Lena, dieser arme Säckel, der Ivan. Der macht einen guten Job, ist fachlich gut ausgebildet, also ist irgendwie ein arbeitsamer Mann und so, also bin wirklich sehr zufrieden die ersten Tage mit ihm. Mal sehen, wie es die nächsten Wochen wird, aber ich gehe davon aus, dass der wirklich, dass ein sehr guter Kollege ist. Aber die müssen ja hier in den staatlichen Krankenhäusern so viel Dienste machen. Der kam also aus dem Dienst dann hierher und 2 Tage später stand er dann mit uns im OP. Und ich habe es, also er hat mir schon ein bisschen leid getan, weil ich kenne diese Situation, dass man einfach Haken hält und denkt, wann ist diese Operation endlich vorbei? Ich kann nicht mehr, ja. Und so stand dann also die Hälfte der Operation da und irgendwann, während der Operation, gucke ich rüber, da ist der im Stehen eingepennt.
Der Arme.
Wenn der nicht, ich sag mal, wenn ihm diese 2 Haken nicht an der Hand geklebt hätten, dann wäre er wahrscheinlich rückwärts umgefallen. Der stand neben mir mit den 2 Haken. Ich habe es ja nur bemerkt, weil der Situs hatte sich halt so verändert, weil er mit den Haken nicht mehr richtig gehalten hat, sondern der Haken, die Spitzen waren immer spitzenbetont. Und dann gucke ich rüber, dann steht er zu den Augen und er ratzt. Er ist eingepennt. Dann habe ich ihn angestummt und hat er sich so geschüttelt. Ihm ankommen ist, Spitze betonen. Oh Mann, der hat die letzten 2 Stunden so gekämpft, ja. Aber ich kann es verstehen, es gibt also nichts Langweiligeres, als wenn man einen Haken hält und nichts sieht dabei. Als Assistent hast du dann noch, zumindest als erster Assistent hast du dann noch so ein bisschen Beteiligung und guckst da mit rein, hast du ein bisschen Adrenalin und so, aber oh Mann, der Kerl. Und ich kenne diese Stunden. Da sind 2 Minuten wie Stunden, ehrlich. Und es ist heiß, es ist zu warm. Wir hatten gestern auch wieder im OP, was weiß ich, über 20 Grad, war viel zu warm. Ach, und du hoffst nur, komm, Chef, mach jetzt weiter, mach einfach, ich kann immer, ja. Aber es bleibt dir gar nichts anderes, also es bleibt dir einfach nichts anderes übrig, ja. Und dann unter der Maske nicht gescheit geschlafen. Also ich bin mehrfach im OP, kann ich mich erinnern, da einmal die Zunge gebissen habe, versucht mich irgendwie bei Laune zu halten oder von einem Bein aufs andere und auf die Zehenspitze und auf die Ferse und einfach nur, um das Blut aus den Beinen in den Kopf zu pumpen. Aber naja, letzten Endes haben wir es geschafft, Gott sei Dank. Mal sehen, wie es die nächsten Tage wird. Ich kann es mir mal aufschreiben, dass ich euch auf dem Laufenden halte. Aber ich bin ganz froh. Ich glaube, wir konnten diesem Mann wirklich helfen. Einen großen Tumor in ihrem Becken, älterer Herr, kam hier an. Und auch das ist wieder so symptomatisch. Ja, man sitzt es dann halt irgendwie aus. Ja, seit einer Woche, vielleicht zwei Wochen blutet es ein bisschen. So. Dann guckst du das Riesending an und denkst, das kann einfach nicht sein. Dann guckst du dein Labor an. Statt ein HB von 14 hat er nur noch ein HB von 5, also hat das meiste seines Blutes bereits verloren, weil es mit jedem Urinjet aus der Harnleitermündung rausblutet und er permanent über den Harntrakt Blut verliert. Aber es ist halt, ja, man versucht es dann irgendwie auszusetzen. Crazy. Crazy. Hm. Lena, Ausblick nächste Woche. Schule, was gibt es sonst noch?
Schule, das war's.
Wie kann man dir eine Freude machen?
Mir?
Ja, wenn jetzt da jemand unseren Podcast anhört und sagt, Mensch, der Benjamin erzählt immer so viel aus der Klinik, der arbeitet da und ist da zufrieden und so, aber die Lena sitzt ja nur zu Hause. Die hat ja.
Das wäre ja schön, wenn ich nur zu Hause sitzen würde.
Nee, ich denke, nicht schön, nein, ich denke machen. Nicht.
Ach du, also, man hat ja immer was zu tun, also.
Was, über was würdest du dich denn freuen?
Bin ich jetzt gerade maßlos überfordert damit?
Ich halte diese Stille aus.
Keine Ahnung, na warte mal. Naja. Weiß es nicht.
Schokolade ist Gemüse für die Seele.
Nein, ich bin ja nicht so der Schokoladenesser. Ich meine, über Post freuen wir uns immer, gell? Das ist natürlich immer schön.
Ja, und die kommt übrigens auch an.
Kommt wieder an.
Will ich mal bloß sagen. Also Post kommt an.
Da bin ich jetzt tatsächlich. Ob es überhaupt Sinn macht, Pakete zu schicken. Doch, macht Sinn.
Pakete könnt ihr schicken. Pakete kommen tatsächlich an.
Wie auch immer.
Aber man wundert sich.
Aber Kai ist ja.
Meistens frei. Genau, und
es gibt Wege.
Es gibt immer mal Mittel und Wege, und das wird tatsächlich vom Krankenhaus dann auch einer rübergeschickt in die Hauptstadt, um es da zu holen. Also ja, geht.
Ja. Ach ja, ja. Ich habe mir so ein paar Sachen auf meine private, persönliche Agenda geschrieben, was ich jetzt ab nächster Woche dann wieder mehr machen möchte. Wenn eben. Ich meine, ich habe das schon auch bewusst genutzt jetzt die Zeit. Ich meine, wann hat man das denn, dass man so viel ungestörte Zeit mit seinen Kindern hat? Das ist ja auch, hat ja auch einen riesen Wert. Also es war jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag da saß und dachte, ich bin hier nur mit den Kindern, ganz und gar nicht. Wir haben wirklich viel gespielt. Wir haben, die Kyla hat viel gebacken, der Lukas hat viel gekocht. Mit Elias kann man sich wunderbar stundenlang unterhalten. Die Kleinen haben sich künstlerisch betätigt, haben Wasserfarbe gemalt, also lauter so Sachen, wo du jetzt im Alltag dann oft nicht so dir die Zeit dafür nimmst. Also war jetzt schon noch eine wertvolle Zeit. Es war jetzt nicht so, dass wir das abgesessen sind. Grundsätzlich bin ich ja ein Mensch, der gerne unterwegs ist und der gerne Sachen unternimmt und auch mit den Kindern gerne. Und in Deutschland haben wir das schon auch einfach viel gemacht, dass man einfach auch mal Nachmittag mal weiters weg auf den Spielplatz gefahren ist oder mal in den Tierpark gegangen ist oder ins Schwimmbad oder keine Ahnung, in den Stadtpark oder zum Wasserspielplatz oder sonst irgendwas, das fällt halt hier alles weg. Also du hast praktisch, klar, du kannst statt in deinen Garten woanders auf eine Wiese gehen, aber da ist es dann nicht wirklich besser als in deinem eigenen Garten, beziehungsweise liegt da noch Müll rum oder genau, das macht es ein bisschen mühsam einfach. Aber das hat, glaube ich, mehr mit mir selber als mit den Umständen zu tun. Das ist halt was, wo man sich drauf einlassen muss. Wo für mich auch ein Teil des Preises ist, den wir hier einfach bezahlen. Wo auch einfach deutlich wird, dass wir noch in einem Entwicklungsland leben oder überhaupt in einem Entwicklungsland leben.
Also, Entwicklungsland bedeutet ja, dass sich was entwickelt.
Dass man auch Perspektive hat, dass sich entwickelt, genau. Ja, es ist.
Aber ich denke, so mit einem Zoo, das wird schon eine Weile dauern. Ich bin mit einem Hallenbad.
Kein Freund von Zoos eigentlich. von dem her. Ja.
Oder so ein Allerhopp-Spielplatz. Das wird, glaube ich, noch ein paar Jahrzehnte gehen.
Naja, wobei, ich meine, es gibt ja hier welche, die sich ganz arg engagieren dafür, dass ein Spielplatz hier gebaut wird, die auf der Suche nach Sponsoren auch sind. Und das ist halt was, ja, das, ja, Oder Stadtpark oder sowas, weißt du, dass du mal eine Runde laufen gehst, jeder nimmt seinen Roller mit und die Inline-Skates und du hast da irgendwie eine Strecke, wo du mal ein Stück was machen kannst, dann bist du wenigstens mal 2 Stunden unterwegs mit dem Kind, dann kriegt jeder noch ein Eis und dann ist gut, dann geht's wieder heim. Das gibt's halt hier einfach nicht. Ich, klar, ich packe als die Kinder ein und dann holen wir uns ein Eis und laufen ein Stück aufs Feld raus, aber dann läufst du da in der brütenden Sonne und abends wirst fast weggepustet, weil der Wind so stark ist oder es regnet im Moment. Genau, es sind einfach andere Bedingungen. Ich glaube, ja, ich kann das ja vergleichen, weil ich weiß, was es nicht gibt. Vor allem den jüngeren Kindern bei uns ist das, glaube ich, Schnurz. Die sind ja nichts anderes gewöhnt. Ja, manchmal ist das schon mühsam, aber wir haben, also wenn wir eins auch in der Pandemie gelernt haben, ist einfach, welchen Wert es hat, dass wir uns haben, als dass Familie. Die Kinder sich haben. Und die machen auch immer wieder richtig tolle Sachen zusammen. Die Kleinen haben seit Wochen auch eine Hundehütte bei sich im Zimmer stehen, die sie sich gebaut haben aus irgendeinem riesen Karton, den wir mal übrig hatten. Und genau, da ist dann geklebt mit Klebeband und eingerichtet. Und neulich habe ich den Jonas gesucht, habe ich ihn da drin schlafend gefunden.
Und was sie auch zurzeit ganz oft machen, Regenwasser sammeln.
Ja, genau. Mal im Garten gucken, ob sich irgendwo Regenwasser gesammelt hat. Das wird dann gemeinsam gesammelt in der Schubkarre. Und ja, eben, ich meine, das ist ja auch toll, wenn man als Kind nicht so einen vollgepackten Alltag hat, sondern wirklich auch Zeit zur Muse hat und Zeit mal. Ich beobachte als unsere jüngsten beiden, die sind einfach noch auch in dem Alter, vor allem unser Jonas, dass der da im Garten irgendwo sitzt halt und vor sich hin trielt. Also weißt du, so mit sich selber redet, sein Auto irgendwie auf dem Schoß hat, irgendwo da. Und ich denke, was für eine wertvolle Zeit, ja, dass sein Hirn da einfach Freilauf hat und er in seiner Welt und in seiner Fantasie sein kann und wir nicht von Termin zu Termin hetzen müssen. Das hat schon einen Wert auch.
Ja, ja, absolut.
Das ist natürlich für uns Erwachsene, die wir es ja gewohnt sind, auch in so einer schnelllebigen Welt zu leben und oft, also mir geht es oft so oder ging es oft so, die Pandemie hat da schon auch viel verändert, man hat so eine Leere, wenn plötzlich keine Termine mehr sind, die man ja erstmal füllen muss. Mit irgendwas. Und man ist schon so versucht, es mit Aktivitäten einfach zu füllen, statt bei sich zu sein und zu sagen, gut, dann beschäftige ich mich mal mit mir selber. Und dazu kommt ja noch, dass das ja in gewisser Weise auch, wie du vorhin gesagt hast, wenn man da nichts geschafft hat den ganzen Tag, fühlt man sich schlecht. Aber gerade als Mama, du hast oft einfach nicht viel vorzuweisen, also dass abends noch alle Kinder leben und jeder was zu essen gekriegt hat. Was auch eine Riesenleistung ist, aber was halt anders ist, wie ich habe heute 4 Patienten das Leben gerettet oder was weiß der Geier, ja. Genau, und da dann einfach dieser Versuchung zu widerstehen, sich voll zu ballern selber wieder mit neuem Input, den man ja hier mittlerweile mit einem Klick ins Internet kriegt, das ist schon herausfordernd oft und ja, ist ein Lernprozess, steckt man drinne. Und im Prinzip habe ich zumindest im Moment ja keine Wahl, da rauszukommen aus diesem Prozess.
Ja.
Und dann machen wir einfach das Beste draus. Ja.
Ab und zu gehen wir ja auch mal zusammen spazieren.
Ab und an. Ja. Und ich koche manchmal, ich habe jetzt gerade die letzten Wochen auch bewusst mal Sachen gekocht, die ein bisschen länger dauern. Nicht so hier schnell nach Hause kommen, ein paar Nudeln warm machen. Wir haben mal Nudeln selber gemacht. Wir haben viel Pizza gemacht mit Teigen, die lange Garzeiten hatten. Ich habe jetzt gestern für die Schule.
Die beste Pizza in Kurawasi, wahrscheinlich in ganz Peru.
Wahrscheinlich. Gestern habe ich für die Schule gebacken. Die Lehrer haben jetzt diese Woche seit dem 1. Februar praktisch Einführungswoche. Es sind also schon alle Lehrer da, sind ganz viele Positionen neu besetzt worden, was natürlich eine Riesenaufgabe ist für unseren Schulleiter, jetzt da wieder ein Team draus zu machen. Und dann habe ich angeboten, eben für eine dieser Sitzungen was zu backen. Das war dann gestern mein Programm ab 5 Uhr morgens. Sah aus wie beim Bäcker bei uns.
Ja, Wahnsinn. Also ich denke, also du hast dann ja auch irgendwie kein Maß und Ziel, gell?
Es ist
Wahnsinn. Wahnsinn. Aber es hat auch mal, ich meine, das muss man, wer uns kennt und wer die Lena kennt, der erübrigt sich, das muss man eigentlich gar nicht dazu sagen. Es war halt wieder einfach spitzenmäßig. Und die Dinger gehen dann halt, wenn die Lena was gebacken hat, die gehen halt weg wie heiße Semmel.
Waren ja zum Teil auch noch warm, die Sachen.
Alter,
ja,
total gut.
Das ist dann schon gut.
Ja, ich hatte ja das Privileg, gestern mit der Rewe zusammen ein Erste-Hilfe-Seminar bei den Lehrern anzubieten. Und weißt du, was die Katastrophe ist? Von den 9 Lehrern haben 2 überhaupt jemals was von diesen Themen gehört. Und wir haben da und
von
also,
den Alten auch nur, weil du es halt letztes Jahr schon
gemacht
hast.
Weil ich es letztes Mal gemacht habe, ja. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Also und ich habe da Sachen, es waren 6 Themen, da ging es darum, was mache ich, wenn ein Kind was verschluckt? Was mache ich, wenn ein Kind blutet? Was mache ich, wenn es tatsächlich doch mal zu einem Herzstillstand kommt, also Reanimation, Basisreanimation, das ist ja wirklich basic. Dann hatten wir noch Intoxikation, Vergiftung. Ja, und dann hatten wir noch als Basismaßnahme, sage ich mal, stabile Seitenlage. Lena, die haben das in ihrem Leben noch nie gehört. Das sind Lehrer. Das ist doch unfassbar. Unfassbar. Also ich bin mir sicher, jeder unserer Podcast-Hörer hat zumindest zu den allermeisten Themen, die ich jetzt gerade genannt habe, eine grobe Vorstellung. Eine grobe Vorstellung. Also stabile Seitenlagen bin ich mir sicher, wenn ich nach Deutschland gehen würde, würde so gut wie jeder hinkriegen. Eine Basisreanimation würde auch jeder irgendwo wissen, dass man nicht auf der Blase rumdrückt oder im Bauch. Es kam wirklich die Frage, ob man da bei Frauen wegen dem Busen nicht lieber weiter unten, also im Bauch drückt. Nein.
Nee.
Nein. Also sie haben dann so ein bisschen...
Das kann nur von zum Chris kommen, die Frage. Ich kann die Frau doch nicht anfassen.
Nein. Es war so ein bisschen Gelächter, als ich dann gesagt habe, nein, bei den Frauen ist das Herz an der gleichen Stelle wie bei den Männern. Ja? Also ihr müsst... Nein. Ganz einfach nein. Ihr müsst an der gleichen Stelle drücken. Ja. Egal. Also gar nicht verurteilend gemeint, aber es ist doch crazy, dass Mitte 20, Anfang 30-Jährige null Ahnung von basismedizinischen Maßnahmen haben. Ja. Da kommen dann manchmal auch wirklich, wirklich strange Ideen dann auch so, ja. Also das habe ich auch das letzte Mal erlebt, so wie man, die haben da eigene Vorstellungen auch, wie man Blutungen stellt und so. Also es ist einfach, ja, es gibt halt so evidenzbasierte Medizin und es gibt dann halt auch noch andere Ideen. Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es mit einem Seminar nicht getan ist. Ich habe mir überlegt, ob man das jetzt nicht irgendwie häufiger anbieten sollte, ob man nicht einfach alle 3 Monate so, weil meine klare Ansage war, zu den also ich wurde da vorgestellt mit, das ist der Papa von 5 unserer Kinder hier in der Schule. Und das habe ich natürlich auch gleich dann den Ball aufgenommen und sagen, das ist meine Motivation, heute euch auszubilden, denn ich habe 5 hier und wenn denen was passiert, dann müsst ihr wissen, was ihr zu tun habt. Ja, und es ist ja nicht so, dass in der Schule keine Notfälle passieren.
Wäre das mal gescheiter nach deinem Vortrag passiert, ne?
Am Donnerstag, also einen Tag vorher, hat sich ein Junge in der Schule auf dem Schulgelände, sagen wir mal so, das Bein gebrochen. Sodass also dieses Thema höchst aktuell war, wie geht man mit Verletzungen in der Schule um? Naja, Lena, für heute war es das. Außer du willst noch irgendwelche Lebensweisheiten, große Weltweisheiten loswerden, dann wäre jetzt
viele
der Zeitpunkt dazu.
Viele meiner tiefen Gedanken.
Genau.
Ich glaube, für heute ist gut.
Ist gut, hast du genug geteilt. Ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
Ciao, macht's gut.